Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit
Volker Höffer, Jahrgang 1963, geboren in Stralsund, aufgewachsen die meiste Zeit seines Lebens in Rostock, Lehrer und Historiker und seit 1992 Mitarbeiter des damaligen Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, heute Stasi-Unterlagenarchiv im Bundesarchiv und seit 2009 leite ich die Außenstelle in Rostock. Und ich hätte nicht übel Lust, über das Thema Menschenrechte und den Umgang in Diktaturen mit Menschenrechten und insbesondere auch der Schlussakte von Helsinki mit Ihnen einzusteigen.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Höffer, dass Sie den weiten Weg von Rostock über Dresden tatsächlich heute Abend gekommen sind. Wir hatten schon mehrfach in Rostock versucht, das Gespräch aufzuzeichnen. Das hat aber aus Beschäftigtheitsgründen da nicht geklappt, haben uns aber im letzten Jahr beim Einheitsfest in Schwerin getroffen, im Schweriner Schloss. Das war eine ganz tolle Diskussionsveranstaltung zum Thema Flucht über die Ostsee und haben uns sehr lange in ein Gespräch vertieft und verschiedene Aspekte diskutiert. Was ich sehr spannend fand an diesem Einheitsfest in Schwerin, dass das Bundesarchiv dort dafür geworben hat, für die Stasi-Akteneinsicht. Damals 35 Jahre nach dem Mauerfall hat mich das überrascht, dass man mir sagte, Tausende von Menschen würden jedes Jahr noch Einsicht in ihre Stasi-Unterlagen oder Stasi-Akten beantragen. Wie kommt das, dass man 35 Jahre wartet, um seine Neugier zu befriedigen?
Naja, also ich muss das mal ein bisschen differenzieren in der Antwort. In der Tat ist es nicht so, dass alle 35 Jahre gewartet haben, die einen Antrag stellen, sondern wir haben tatsächlich eine ganze Reihe von Wiederholungsanträgen. Wir haben Menschen, die einfach eine Distanz brauchen, Abstand zu dem, was also auch in Diktaturen mit ihnen passiert ist. Aber wir haben zunehmend auch, und das finde ich auch sehr, sehr hoffnungsvoll, dass also die nachwachsenden Generationen sich dafür interessieren, was ist mit meinem Großvater gewesen, mit meinem Vater, warum war der so, warum hat der, als er zum Beispiel aus dem Gefängnis rauskam, war der ganz verändert, völlig gebrochen, hat also auch natürlich die Auswirkungen dann auf die Familie gehabt und ähnliches mehr. Und in der Tat, glaube ich, ist das auch nochmal ein Beleg dafür, oder diese Kontinuität dieses Interesses ist ein Beleg dafür, dass der Ansatz der friedlichen Revolutionäre 1989 im Grunde direkt auf der Straße zu fordern, dass die wichtigste Stütze der Diktatur, der SED-Diktatur, ich würde als Historiker sagen, der Stütze einer jeden Diktatur in vergleichbarer Art, offengelegt wird, um zwei Zwecke vor allem zu erreichen. Und diese zwei Zwecke wirken eben bis heute. Der erste Zweck ist tatsächlich der, dass man denjenigen, die unter politischer Repression gelitten haben, Wiedergutmachung widerfahren lässt. Und da sind wir in Deutschland relativ gut unterwegs im Vergleich zu anderen Gebieten des postsowjetischen Raumes. Und das zweite, große Forderung dort auf den Straßen der friedlichen Revolution war, dass man die Gesellschaft im Grunde versucht, fit zu machen oder zumindest ihr das Instrumentarium an die Hand gibt, zu verstehen, was ist eigentlich die wichtigste innere Machtstütze solch einer Diktatur? Wie funktioniert das? Also wirklich eine Diktatur auf den Seziertisch zu legen und zu gucken, wie sind die Methoden, wie reagieren Menschen in diesen in Diktaturen, was macht Diktatur aus Menschen? Und das ist etwas, was mich als Historiker und als jemand, der viel in der persönlichen Akteneinsicht auch gearbeitet hat, immer wieder auch beschäftigt und also auch die Analogie in das Hier und Heute im Grunde herstellt, dass man daraus eigentlich erkennen kann und eine gewisse Art von Gegengift ziehen könnte, wenn denn die Gesellschaften und die Menschen das wollen. Das ist der entscheidende Punkt dabei.
Sie haben den Begriff Seziertisch benutzt und das erinnert mich daran, dass ja nicht alle Stasi-Akten so im Ordner vorlagen von Anfang an, sondern dass viele Papierschnipsel auch vorlagen. Und bei einer Begehung eines Archivs hat mir ein Oppositioneller aus der DDR-Opposition gesagt, er würde jedes Jahr eigentlich neu seinen Antrag stellen, weil immer neue Akten dazukämen. Ist das tatsächlich so? Gibt es noch immer so viele neue Akten, die dann zusammengeflickt wurden?
Also die sind ja nicht neu, die sind ja alt, die Schnipsel sind alt, die sind da. Wir schreiben da nichts Neues dazu. Es gibt also noch wirklich ungefähr 15.000 Papiersäcke so hoch mit zerrissenen Unterlagen. Also da geht es nicht um Schnipsel von Reißwölfen, sondern die sind ein, zwei, dreimal zerrissen in der ganz wilden Zeit der friedlichen Revolution, als die Staatssicherheit eben nicht mehr verbrennen konnte, nicht mehr die Reißwölfe damit füttern konnte oder in Wasserkügelchen das Ganze klein machen konnte. Und deshalb das in Säcke gepackt hat. Und die sind da und sind natürlich bestimmt noch sehr interessante Kenntnisse drin. Das Problem ist, dass die Details, also wie konkret das ist, natürlich noch niemand weiß, bis die nicht irgendwann mal zusammengefügt sind. Und das ist schwierig. Das Digitale ist also im ersten Anlauf gescheitert, hat sich als nicht funktionsfähig erwiesen. Und die manuelle Rekonstruktion, also wirklich buchstäblich das Puzzeln, dauert natürlich etwas. Was aber, glaube ich, der, also aus meiner Sicht mindestens genauso wichtige Punkt ist, wir sind als Institution, als Stasi-Unterlagenarchiv im Bundesarchiv, natürlich jetzt 30 Jahre später wesentlich besser in der Lage, die hinterlassenen Unterlagen dieser Geheimpolizei zu verstehen, zu interpretieren und auch Schleichwege quasi herauszufiltern, wenn also Unterlagen zu überwachten oder repressionierten Personen eben fehlen, die im Herbst 89 vernichtet sind, dann kann man zum Beispiel den Umweg über die Akten inoffizieller Mitarbeiter gehen und findet, wenn man Glück hat und gut ist, die Doubletten von Berichten über Oppositionelle und was daraus gemacht werden sollte. Also die sogenannten Berichte, dann Arbeitsberichte der Stasi-Offiziere, was mit den Informationen passieren soll und wie man jetzt weiter mit Oppositionellen umgeht. Also insofern ist das immer so eine Mischung auch aus kriminalistischer und historischer Arbeit. Und auch an vielen Stellen, das will ich nicht verhehlen, auch einer psychotherapeutischen Begleitung.
Es gab ja Stasi-Methoden, wie zum Beispiel die Zersetzung, die selbst innerhalb der Stasi nicht so schriftlich festgehalten wurde wie andere Stasi-Methoden. Gibt es da noch andere Beispiele für? Und können Sie uns sagen, warum die Stasi sozusagen Angst hatte, dass bestimmte Vorgänge überhaupt festgehalten wurden?
Also das Stichwort Zersetzung bietet mir einen wunderbaren Ansatz jetzt bezogen auf das Generalthema, nämlich die Schlussakte von Helsinki, weil die Praxis der Zersetzung, niedergelegt typisch deutsch in einer Richtlinie, nämlich der 1/77, genau fixiert und wirklich bürokratisch festschreibt, warum man Menschen unter Druck setzen will, zersetzen, also wirklich, wenn Sie an Chemieunterricht denken, also beträufeln und so allmählich auflösen, die sozialen Beziehungen, die persönlich-beruflichen Erfolge und ähnliches mehr. Und das ist eine wirklich unmittelbare Reaktion auf die notgedrungene Öffnung der DDR als Diktatur hin zu internationalem Recht, der nicht erst mit der Schlussakte von Helsinki losging, sondern es ging schon eben mit dem Grundlagenvertrag mit der Bundesrepublik 72 los, ging mit dem Beitritt der DDR und der Bundesrepublik 73 zu UNO ja weiter. Und insofern ist die Schlussakte von Helsinki dort also der Endpunkt dieses Einbindens der DDR in dieses internationale Regelwerk, was sie, und jetzt sind wir wieder bei Diktaturen generell, natürlich überhaupt nicht vorhatte umzusetzen. Weil wenn sie das getan hätte und sich zum Beispiel an den Korb 3 der Schlussakte von Helsinki gehalten hätte, also freie Wahl des Lebensortes, dann wären ja die weitaus meisten DDR-Bürger weg gewesen. Und deshalb hat sie eben im Inneren, hat die SED-Diktatur ihre Geheimpolizei beauftragt, Mittel und Methoden zu entwickeln und Strukturen zu schaffen, die also es verhindern, dass mit brachialer Gewalt endendem Knast, also gegen Oppositionelle, die sich auf diese internationalen Rechte und Verträge beziehen, dass die also ins Gefängnis gesteckt werden und wenn sie dann freigekauft werden, dann Westen erzählen, was da eigentlich Phase ist. Und dazu zählte eben auch dann diese Zersetzungsmaßnahme quasi unterhalb strafrechtlicher Verfolgung, unterhalb von Gefängnis eben die Menschen, salopp gesagt, platt zu machen. Und hat dazu 76, also 75 waren die Anfänge, hat dann 76 eine extra Struktureinheit, die sogenannte Zentrale Koordinierungsgruppe zur Bekämpfung von Flucht und Ausreise gegründet, mit einem erheblichen Aufwuchs von hauptamtlichen Mitarbeitern und den dann folgenden Inoffiziellen. Und das waren im Grunde also die Kernelemente, um dann im Verborgenen und vor allem auf ja, psychische Weise mit den Oppositionellen künftig umzugehen. Haft blieb trotzdem, aber das alles so ein bisschen versteckter zu machen. Und das ist im Grunde, glaube ich, auch ein Punkt, den würde ich bei allen Verhandlungen, gerade wenn man mit Russland verhandelt oder Belarusland oder wem auch immer mit diktatorisch, auch die Türkei, würde ich immer vorschlagen und immer sehr, sehr nahelegen, dass man nicht den Worten glaubt, die dort gesprochen werden, sondern dass man wirklich ins Verborgene gucken muss, was da im Hintergrund abläuft.
Sie haben schon gesagt, es gab Aufwüchse bei den inoffiziellen Mitarbeitern. Gibt es da eigentlich gesicherte Zahlen, gerade auch was die inoffiziellen Mitarbeiter angeht?
Na, gesicherte Zahlen, was die inoffiziellen Mitarbeiter angeht. Ja, von Ende der 70er Jahre einen Aufwuchs feststellen von also mehreren 10.000. Das ist also noch nicht empirisch gesichert untersucht, aber das Aufgabenspektrum nahm zu, die hauptamtlichen Mitarbeiterzahlen nahmen zu und entsprechend vergrößerte sich das eben auch das Netz. Da kann man so einen Schlüssel setzen, so, ne? Jeder hauptamtliche Mitarbeiter, wenn er ein operativer Mitarbeiter war und mit IM-Führung zu tun hatte, beschäftigte ein Netz so zwischen 5 und 30. Sehr unterschiedlich von den Bereichen, auch von den Zeiten. Und das, wenn man das hochrechnet, dann kommt man also auf mehrere 10.000, die dann als inoffizielle Mitarbeiter zugewachsen sind. Aber vielleicht ist es viel interessanter als diese Zahlen, mal ein Fallbeispiel zu hören, weil das ist mir gerade vorhin so durch den Kopf gegangen. Ein Rostocker Ehepaar, das einen Ausreiseantrag gestellt hatte, eben mit Bezug auf die Schlussakte von Helsinki, hat also 3 Jahre keine Ausreisegenehmigung bekommen. Musste immer bei der sogenannten Abteilung Inneres, also bei dem staatlichen Verwaltungsorgan, was damit befasst war, aufschlagen und wurde immer wieder, nee, Sie kriegen keine Ausreise, Sie haben keine Gründe und so weiter. Ja, was sind denn Gründe? Ja, nö, sagen wir Ihnen nicht. So. Und dann haben die sich ganz offensichtlich so unter Druck gefühlt, dass die sich von der Staatssicherheit haben anwerben lassen, mit dem Versprechen, dann früher rauszukommen. Und dann gab es einen Fall eines Rostocker Sportlers, der eben seiner Freundin, die die Tochter von diesem Ehepaar war, weil er gedacht hat, na, die Eltern haben Ausreiseantrag gestellt, dann kann ich ja der Tochter auf jeden Fall erzählen, dass ich beim nächsten Spiel, also ein Fußballer war das, im Westen bleibe und abhau. Und die war mit der befreundet. Und die Tochter kommt dann eben nach der Disco an und nächsten Morgen sitzen sie am Frühstückstisch, sie mit ihren Eltern, sie nichts ahnt und erzählt, ja, stell dir mal vor, der will also beim nächsten Mal raus. So. Und die beiden haben dann nichts anderes zu tun, als mit ihrem Führungsoffizier das zu besprechen. Und dann kommt also die Folge, der wird jetzt nicht verhaftet, aber der wird eben aus dem Reisekaderprogramm rausgenommen, kann keine Karriere mehr machen. Also so subtil funktionieren Diktaturen und das muss man einfach, glaube ich, auch so als ein generelles Beispiel im Hinterkopf haben. Gerade jemand zum Beispiel wie Putin ist ja unglaublich verschlagen und unglaublich erfahren auch in solchen Dingen und deshalb muss man da, glaube ich, auch mit höchster Vorsicht agieren, was sowas betrifft, also was irgendwelche Aussagen, Versprechen und so weiter betrifft. Das darf man in keiner Weise als belastbar empfinden, es sei denn, er handelt unter Druck und für seine eigenen Ziele.
Bei den Stasi-Unterlagen von offiziellen Mitarbeitern und inoffiziellen Mitarbeitern, gibt es da grundsätzlich qualitative Unterschiede oder kann man sagen, ja, die Inoffiziellen haben sich sehr bemüht und auch geliefert, was die Stasi Nein. haben wollte?
Also das ist so wirklich so breit gefächert wie die menschliche Spezies. Also es gibt Menschen, die sind unter extremem Druck geworben worden. Ich habe selber mit einem Kapitän aus Rostock gesprochen, der eben ein Dreivierteljahr in Dunkelhaft gehalten wurde und nicht zugeben wollte, dass er irgendwelche Militärspionage oder was man ihm vorwarf, gemacht hatte. Und der dann in die Dunkelzellen geführt wurde und der Vernehmer hatte die Pistole in der Hand und der hat gedacht, der erschießt ihn. Und ist dann zusammengebrochen und hat mit denen dann also über 20 Jahre zusammengearbeitet. Und dann gibt es am anderen Ende der Fahnenstange eben auch inoffizielle Mitarbeiter, die haben das richtig genossen, dass sie Macht über andere hatten oder auch ihre eigene Vita bevorteilen konnten. Also die Bandbreite menschlicher Existenz und die Reaktion auf solche Angebote in Anführungszeichen ist extrem weit gefächert.
Wir haben im letzten Jahr einen Podcast aufgenommen mit einer jungen Rostockerin, die im Sommer 89 noch junge Friseurin war. von der Stasi inhaftiert wurde, weil sie mit ihrem
Maybrit Krüger, ne?
Ja, genau. Ist auch bekannt, ist auch im Rat Stadt Rostock für die CDU. Und sie hat das berichtet, wie schlimm das natürlich für sie war, ins Stasi-Untersuchungsgefängnis in Rostock eingekerkert zu werden. War das eigentlich verstärkt durch diese Ausreisebestrebung, die 89 Jahre unglaublich dynamisch wurden? Hat die Stasi tatsächlich so massiv dann auch so junge DDR-Bürger eingesperrt und im Grunde damit traumatisiert und von der DDR natürlich auch noch eher entfremdet, als sie jetzt zum Bleiben zu animieren? Gibt es da so einen Peak, so einen Ausschlag nach oben, dass die Stasi da einfach unpolitische Menschen, nur weil sie das verlassen wollten, was da war im Osten, haben Sie das nachvollzogen? Sie haben ja auch eine Ostvita. Wie haben Sie das sozusagen selbst nachvollzogen?
Also die Wahrnehmung, lieber Herr Ernst, ist nicht ganz richtig, dass das unpolitische Menschen waren. Aus der Wahrnehmung der SED-Diktatur waren diese Menschen dadurch, dass sie raus wollten, natürlich schwer politisch. Also es war ja ein Statement, dass sie nicht die DDR als die für sich strebenswerte Lebensperspektive betrachteten. Und insofern war diese Verhaftung oder das Verfolgen, erstmal das Überwachen, dann das Verfolgen und Verhaften, war das also im Grunde konsequent. Dass es im Sommer und Herbst 89 so massiv wurde, hat einfach was mit der massiv zunehmenden Zahl der Geflüchteten oder der Fluchtwilligen, muss man eher sagen, zu tun. Und das waren vor allem junge Menschen. Und das hat etwas mit dem Generationenwandel zu tun. Also die nachwachsende Generation, und ich bin da irgendwie so ja auch noch ein Teil davon, ich war 89, 26, die hatte einfach nicht die Traumatisierung des Zweiten Weltkrieges und der Nazi-Verbrechen, das war nicht ihr Leben. Sie hatten nicht die traumatischen Erfahrungen der Nachkriegszeit, also wirklich dieser Höchstentbehrung und des Totalverlustes aller Werte, also nicht nur der materiellen, sondern ja auch der ideellen Werte. Und ist also aufgewachsen mit einem Versprechen, dass das ja alles besser wird und dass es die bessere Gesellschaft ist und hatten aber keinen Bock mehr darauf, so lange zu warten. So simpel war das. Und haben dann eher gedacht, oh ja, nee, also wir sind dann eher Fans von westlicher Musik, das ging ja schon in den 60er Jahren auch los, und freier Lebensart und lange Haare tragen, Jeansjacke und das lesen, was man möchte. Das brach also auf, und als dann eben das Westfernsehen tatsächlich offiziell über Antennen auf den Neubaublöcken auch dann in die DDR-Neubauviertel kam, hatte man eben auch nochmal ein anderes Schaufenster, was also die DDR-Jugendlichen vor allem eben als die guten Schaufenster interpretierten. Also die Schattenseiten haben sie eher nicht so wahrgenommen. Das stellte sich dann nach 89 heraus, dass es die eben auch gibt. Aber das ist im Grunde so einer der Beweggründe, warum so viele junge Leute im Frühjahr, Sommer, Herbst 1989 nicht nur die Fluchtbewegung angeführt haben, sondern vor allem eben auch die Demonstrationszüge auf den Straßen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, junge Menschen sind natürlich weniger angstbelastet im Durchschnitt, weil sie einfach noch weniger Erfahrung mit Repression und mit Konsequenzen dieser Art gemacht haben. Und das spürt man und das sieht man, wenn man zum Beispiel wieder die Stasi-Fotos von den Demonstrationen in Rostock nimmt, also da gibt's einen wahnsinnig tollen Fundus, dann sieht man eigentlich die jungen Leute, wie die eben auch teilweise mit einem Lächeln im Gesicht, jedenfalls ab der dritten, vierten Demo dann da losgegangen sind, als sie gemerkt haben, okay, die schießen doch nicht auf uns. Aber, und das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, den habe ich also selber auch erlebt, ich bin ab der zweiten Demo dabei gewesen, da war die Stasi-Zentrale in Rostock dunkel, kein Wachposten davor, nur ab und zu ging mal so eine Gardine, und wir haben uns, wir Wildfremden, die wir so miteinander da unterwegs waren, gesagt, machen die jetzt hier die chinesische Lösung? Und in der Tat hatten sie zwei schwere MGs installiert für den Fall der Fälle. Und das ist eben der Punkt, wo man immer sagen muss auch, das war für mich eine persönliche Entscheidung damals auch, ja, wer, wenn nicht wir, soll denn da also jetzt mal den Mut zeigen und dagegen sein? Mit Risiko, aber nützt ja nichts.
Chinesische Lösung, nur zur Erklärung, das war im Frühjahr 89 das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking. Was ich spannend finde, wenn wir nochmal zurückgucken auf den 1. August 1975, die Schlussakte von Helsinki hat ja nicht nur in der DDR selbst Oppositionelle ermutigt, sondern auch in Westdeutschland Menschen noch ermutigt, sich für die Menschen in der DDR und im Ostblock, Osteuropa einzusetzen. Und es gab auch eine immer lebendigere Zusammenarbeit zwischen DDR-Oppositionellen, polnischen Oppositionellen, tschechischen Oppositionellen, vor allem seit der Charta 77. Das bringt uns zu dem Thema, was Sie gerade schon angedeutet haben. Das Repressionsthema wurde plötzlich auch international bzw. transnational. Die Stasi hat Richtung Westen auch gearbeitet und Richtung meinetwegen der östlichen Nachbarn. Wie findet sich das in den Stasi-Unterlagen wieder?
Oh, so viele Dokumente, da können Sie gar nicht, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen auf soll. Aber es ist, glaube ich, ein nicht zutreffender Eindruck. Also die deutsch-deutsche oder die westdeutsche, gen DDR gerichtete Aktivität von Unterstützern von Menschenrechtsorganisationen, von Unterstützern politischer Verfolgter, gab es in der Tat schon seit so die Mitte der 50er Jahre. Ich habe das selber mal untersucht an einer Hamburger Truppe, nämlich dem Hilfswerk der Hilfenden Hände, die also versucht haben, sowohl in die DDR hineinzuwirken und vor allem die nahen Angehörigen von Inhaftierten zu unterstützen, materiell, aber auch durch juristischen Beistand, was in der DDR also von vornherein zum Scheitern verurteilt war. Aber diese Hilfsorganisation galt der Staatssicherheit eben als eine sogenannte Feindorganisation. Deshalb wurde sie eben entsprechend auch beackert und auch durch die Einschleusung von inoffiziellen Mitarbeitern in einem 7-jährigen Prozess von innen aufgeweicht, zersetzt wieder. Und was also andere so ganz bekannte Organisation betrifft, die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, Amnesty International, Greenpeace. Das waren alles Institutionen, die sind der Staatssicherheit ein massiver Dorn im Auge gewesen, sind also auch als Feindorganisation beackert worden. Und ich habe selber einen Freund, der ein ganz einfacher Arbeiter in einem Großbetrieb in Rostock war, der war Fräser und der wollte einfach raus. Der wollte mit seinen Kindern in den Vereinigten Staaten aufwachsen und ausreisen und seine Kinder sollten da aufwachsen. Und er hat sich an die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, damals mit Sitz in Frankfurt am Main, gewandt, mit einem konspirativ vermittelten Brief, der aber der Staatssicherheit eben im Zuge ihrer geheimen Postüberwachung auch in die Hände fiel. Und dann hat er aber, als davon da keine Reaktion kam, ins Fenster gestellt seiner Wohnung und ist dann wegen staatsfeindlicher Hetze und staatsfeindlicher Verbindungsaufnahme, das war nämlich dann der Straftatbestand nach dem DDR-Strafgesetzbuch, zu 3 Jahren Haft, also mehr als 3 Jahren Haft verurteilt worden. Und was die Perspektive gen Osten anbetrifft, so ist also, glaube ich, vor allem die geradezu angsterfüllte Reflexion sowohl der SED als auch der Staatssicherheit auf die Vorgänge in Polen das eklatanteste Beispiel. Charta 77 und Václav Havel und so, das ist schon auch ein wichtiger Punkt. Aber die weitaus meiste Angst hatte sie tatsächlich davor, dass dieser polnische Geist rüberschwappt. Und sie sind eben, und da kenne ich mich in Rostock eben sehr gut aus, sobald auf einer der Werften in Rostock jemand sagt, was, ich kriege nicht genug Prämie, da müssen wir das mal so wie die Polen machen und streiken. Dann ging sofort die rote Lampe an und dann wurden die auf verschiedenste Weise diese sogenannten Redelsführer oder Diskutanten dann auch auseinandergezogen. Ganz verschiedene Mittel gab es da. Es gibt eben wirklich auch sehr interessante Fälle, wo Bürgerrechtler, vor allem auch aus dem kirchlichen Bereich, zum Beispiel die Losungen dann eben auch auf die Straße getragen haben mit Plakaten und so, lernt Polnisch.
Internationale Zusammenarbeit von Menschenrechtlern und die internationale Repression der Stasi hat die eigentlich auch dazu geführt, dass die Staatssicherheit mit den Nachrichtendiensten der anderen europäischen Länder zusammengearbeitet hat, um Oppositionelle gemeinsam auszuforschen?
Also das war die Grundlage der Tätigkeit von Stasi, von polnischem Geheimpolizei, tschechoslowakischer und so weiter. Die Rumänen sind dann irgendwann ausgeschert, die haben da so einen kleinen Sonderweg dann versucht, allerdings in verschärfterer Form noch, aber es gab einen Verbund der Geheimdienste, Geheimpolizeien, SOUD abgekürzt, aus dem Russischen kommt, Soyuz und so weiter. Und dort gab es immer einen Austausch, einen ganz engen Austausch über die wichtigsten Entwicklungen in der DDR in jedem Bezirk. Also zum Beispiel in der Rostocker Stasi-Bezirksverwaltung gab es bis zu 3 Verbindungsoffiziere des KGB, die also von allen wichtigen Entwicklungen Kenntnis bekamen und dass man auch tatsächlich in den Stasi-Unterlagen nachvollziehen kann. Da geht eben das 4. Exemplar der höchst geheimen Parteiinformation, womit also die SED-Spitze jeweils informiert wurde, geht eben das 3., 4. Exemplar an den Genossen, je nachdem, welcher Name da gerade relevant war. Und dann wussten die Genossen in Moskau eben genau Bescheid. Umgekehrt war es ein bisschen schwieriger tatsächlich. Also der KGB hat sich da nicht so in jede Karte gucken lassen. Und das ist dann auch tatsächlich auch im Verhältnis dann etwas schwieriger geworden, als Gorbatschow ans Ruder kam. Als also sich die SED-Spitze um Honecker ja sowieso als die Lord-Siegel-Bewahrer des wirklichen Sozialismus ja sahen und Gorbatschow also eher ja auch von oben herab und so weiter versuchten zu behandeln, hat das auch eine Auswirkung auf die Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Geheimpolizeien gehabt und hat also dieses sehr, sehr intensive, jahrzehntelange Verhältnis dann auch etwas getrübt. Also die Staatssicherheit hat sich ja selber immer als mit ihren Mitarbeitern als Tschechisten bezeichnet. Also das macht schon deutlich, wie die Verbindung eigentlich war und in der Methodik also auch sehr, sehr ähnlich.
Wie ist denn die Aktenlage in den sozialistischen Bruderstaaten, wenn man sozusagen so Stasi-Akten dort sucht? Findet man da noch Sachen oder sagen wir mal Quellen aus Polen und so weiter, die vielleicht auch noch Aufschlüsse über die Arbeitsweise der Stasi liefern? Gibt es sowas noch?
Ja, also es gibt ja tatsächlich Partnerinstitutionen, also IPN in Polen zum Beispiel ist ja solch eine Institution. In Tschechien und in der Slowakei gibt es sowas auch. In Ungarn, so, und in Rumänien, Bulgarien sehr spät, also da ist auch nicht viel übrig geblieben. Und tatsächlich muss man das eben auch sehr, sehr differenziert betrachten, mal von Russland und so mal ganz abgesehen, klar. In den baltischen Staaten ist es nochmal sehr viel intensiver, natürlich je nachdem, was also dort übrig gelassen wurde oder übrig geblieben ist. Und wenn man auf die nachhallende Wirkung dieses Erbes guckt, dann fällt auch eins ins Auge, dass tatsächlich in Ländern wie zum Beispiel Rumänien oder Bulgarien, die ja also einen langen Weg zum Beispiel in die EU gehabt haben, dass dort eben dieses Erbe dieser Geheimpolizeien unmittelbar nach den Veränderungen der Jahre 89, 90 eben auch instrumentalisiert wurden, um Konkurrenten auszuschalten, um politische Wegstellungen einzuleiten und eben halt mit den ganzen Sachen Erpressungspotenziale auszuloten oder was auch immer. Und das ist einer der entscheidenden Vorteile unseres Weges, den wir eben im August 1990 mit dem Volkskammergesetz, das vergessen die meisten ja, dass also die DDR-Volkskammer, die letzte und erste frei gewählte Volkskammer, dieses Gesetz im August schon im Wesentlichen beschlossen hat 1990 und dieser rechtsstaatliche Weg eben dann eben auch seitdem beschritten wird.
Wir haben vor 15 Jahren den arabischen Frühling gehabt, beziehungsweise er begann vor 15 Jahren und Sie haben mir gerade im Vorgespräch gesagt, dass Sie jetzt eine Delegation aus Syrien hatten, wo vor genau einem Jahr der Diktator Assad gestürzt wurde. Was können wir für die Syrer sozusagen anbieten oder den Syrern anbieten, dass sie mit diesem schrecklichen Diktaturerbe der, ich glaube, mindestens 12 syrischen Geheimdienste, die sich auch gegenseitig beschattet haben und so weiter. Was können wir denen anbieten, damit sie auf dem Weg der Transformation, Demokratisierung vielleicht dieses Geheimdiensterbe ja mit unserer Unterstützung vielleicht bewältigen?
Also ein zentraler Punkt in dem Gespräch, also es waren insgesamt 17 Abgesandte Syriens dort, Frauen und Männer. Und der entscheidende Punkt war, dort vor zu großen Illusionen zu warnen. Das hört sich jetzt komisch an. Aber die Voraussetzungen dort sind in vielerlei Hinsicht fundamental anders als bei uns. Die DDR konnte, etwas flapsig gesprochen, in den Schoß eines stabilen, solventen, freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates fallen. Das ist in Syrien völlig unmöglich. Die DDR war zwar infrastrukturell ziemlich am Ende, aber sie war nicht zusammengeschossen und zerbombt. Das ist also 70% Syriens sind zerstört. Das haben die Kolleginnen und Kollegen uns nochmal gesagt. Andererseits waren sie aber sehr interessiert an unseren Erfahrungen, also des rein praktischen Tuns. Wie macht man das erstens? Und auf welche Schwerpunkte muss man achten? Und da sind wir dann eben wieder bei diesen zwei zentralen Ansätzen, die eben die friedlichen Revolutionäre in der DDR auch praktiziert oder anstoßen wollten. Eben einmal wirklich das Bestmögliche für Wiedergutmachung oder überhaupt erstmal für Aufklärung von Schicksalen zu leisten. Und dann Wiedergutmachung, je nachdem, ob das überhaupt auch machbar ist, materiell, finanziell und ideell sowieso. Und zum Zweiten eben tatsächlich über Bildungsangebote, über Aufklärungsarbeit in die Gesellschaft hineinzuwirken. Also mit diesen vielen Folterhöllen, die es in Syrien gibt, von diesen 12 Geheimdiensten und mit Gefängnissen, die tauchen jetzt erst teilweise auch in der Öffentlichkeit auf. Und dort eben wirklich Orte der Information, aber auch des Begegnens mit den ganz, ganz praktischen Folgen, verheerenden Folgen von Diktatur zu ermöglichen, den nachwachsenden Generationen. Und das weiß ich aus der Gedenkstätte in Rostock, in der ehemaligen Stasi-Urhaft. Die habe ich 1999 bis 2017 aufgebaut und geleitet, haben viel Bildungsarbeit dort ja auch aufgebaut. Und da kann ich nur sagen, solche authentischen Orte, und das war auch eine meiner Kernbotschaften für die syrischen Kolleginnen und Kollegen, solche Orte sind eben etwas ganz anderes als bedrucktes Papier. Es sind Orte mit einem wesentlich impressiveren Potenzial.
Vielen Dank, das war schon ein schönes Schlusswort und vor allen Dingen nochmal eine Brücke für die Werbung, für den Podcast, den wir in diesem Dokumentations- und Gedenkzentrum in Rostock, im Herzen Rostocks aufgenommen haben, erbaut 1960 und als Stasi-Untersuchungshaft mit ungefähr 5000 Häftlingen, keine kleine Nummer. Das so als kleine, sagen wir mal, polit- oder historisch-touristische Werbung zum Abschluss. Herr Höfer, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie aus dem wunderschönen Rostock in das genauso wunderschöne Berlin gekommen sind und mit uns über dieses sehr wichtige und immer noch aktuelle Thema, wie wir jetzt zuletzt am Beispiel Syriens diskutiert haben, gesprochen haben, und weiterhin viel Erfolg für Ihre wichtige Arbeit. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank, dass ich da sein durfte.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audio-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.